Die zentrale Ringvorlesung im laufenden Semester widmet sich dem Thema Arbeit am Mythos. In diesem Rahmen war gestern Abend der Religionswissenschaftler Professor Dr. Jörg Rübke aus Erfurt zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Er sprach über das Thema Leistung und Grenze von Mythen in religionswissenschaftlicher Perspektive. Hören Sie nun seinen Vortrag in voller Länge.
Nach dem Lob meiner Lotsenkünste bin ich jetzt doch etwas beunruhigt, dass ich bei Ihnen allen keine Rettungswesten sehe, denn die Untiefen, durch die ich Sie führen werde, bergen doch gewisse Risiken, also seien Sie dennoch auf das Schlimmste gefasst. Die Religionswissenschaft ist vorsichtig geworden, für ihre Begriffsbildung Universalität zu beanspruchen. Opfer, heilige Zeiten oder Priester sind sicherlich Begriffe, mit denen man in allen Kulturen etwas finden kann. Aber es hat sich auch gezeigt, dass jenseits einer Vorstellung äußerst vagen Charakters weitere Assoziationen eher problematisch sind, eher die kulturellen Besonderheiten verdecken als erhellen. Das soll nicht schon gleich am Anfang dieses Vortrags über Mythos den völligen Verzicht auf Allgemeinbegriffe annoncieren. Im Gegenteil, es geht ja gerade um den Versuch, quer durch die Vielzahl der mit Antike und Gegenwart angesprochenen Kulturen Gemeinsamkeiten zu entdecken. Aber dieser Versuch ist von der Einsicht geprägt, dass eine gehaltvolle Fassung eines solchen Begriffs sinnvoll nur in einem bestimmten kulturellen Raum für eine bestimmte Epoche entwickelt werden kann. Jenseits dieser Grenzen ändert der Begriff seine Funktion. Er dient nicht mehr der Beschreibung, sondern eröffnet Perspektiven des Vergleichs. Dieser aber zielt nicht auf Universalien, sondern auf die Erhellung je spezifischer kultureller, historischer Konstellationen und wird sich immer wieder von der Intensität kulturellen Austausches über die Grenzen von Zeit und Raum hinweg überraschen lassen. Ich möchte im Folgenden zunächst den kulturellen Rahmen skizzieren, innerhalb dessen ich das Phänomen Mythos bestimme, den Mittelmeerraum der griechisch-römischen Epoche. Dabei ist mir klar, dass der intensive kulturelle Austausch mit den altorientalischen Kulturen die Zeitgrenze nach unten ebenso durchlöchert wie die extensiven Rezeptionsprozesse im europäischen Raum nach oben. Im Weiteren wird es dann um Abgrenzung gehen, Abgrenzung gegenüber anderen Gattungen des Erzählens, vor allem der Geschichte. Und schließlich wird die Frage nach dem Verhältnis von Mythos zur Philosophie, zur Kritik am und zur Rettung des Mythos zu stellen sein. Die Annahme, dass außer uns Menschen noch andere Wesen mit eigenem Willen und Wollen den Gang der Dinge in Natur und Geschichte bestimmen, ist wohl in allen Kulturen verbreitet, wenn sie auch nicht von jedem Einzelnen geteilt wird. Evolutionär scheinen solche Vorstellungen von göttlichen Kräften tief verankert zu sein. Mit anderen Willensträgern, mit anderen Personen zu rechnen, auch wenn wir sie nicht sehen können, ist Grundvoraussetzung des Zusammenlebens in größeren Gruppen. Es bietet einfache Erklärungen und eröffnet Möglichkeiten des eigenen menschlichen Handelns, wie es vielerorts im Umgang mit anderen, gerade auch höher gestellten und mächtigeren Menschen, erprobt wird. In vielen der kleinräumigen Kulturen rund um das Mittelmeer, in Küstenstreifen und Tälern, Städten und Hochebenen, gewann im Laufe der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus die Praxis, diese Götter menschengestaltig, anthropomorph darzustellen, an Popularität. Diese Praxis als solche war wesentlich älter, gewann aber nun an Verbreitung in den Trägerkulturen der hellenistisch-griechischen Reiche und dann des Römischen Reiches. Sie unterschied sich von der in Ägypten vorherrschenden Praxis, die Fremdheit auch der personalisierten Götter durch die Kombination von menschlichen Körpern mit Tierköpfen oder ganz in Tierform darzustellen. Sie unterschied sich auch von der verbreiteten Praxis, nur ganz gering gestaltete Zeichen als Götterbilder zu nutzen, fast unbearbeitete Baumstammabschnitte etwa oder große Steine. Die Menschengestalt der Götter ihrerseits ließ sich durch ihre Schönheit, wertvolle Materialien, Gold, Elfenbein oder gar monumentale Größe von Bildern von Menschen absetzen. Der Koloss von Rhodos, eine Darstellung des Sonnengottes Helios, ist das bekannteste Beispiel für diese Form der Monumentalität. All diese Götter waren Götter, deren Wirken man spürte. Manchmal täglich oder im Jahreslauf, vor allem aber dann, wenn es brenzlig wurde. Dann erschienen sie in der Schlacht, halfen bei der Geburt oder ließen einen Schiffbrüchigen im Stich und ertrinken. Der zuletzt Genannte konnte davon nicht mehr erzählen, das stellten schon die antiken Beobachter fest. Aber die großen Situationen, in denen der Beistand eines um Hilfe gerufenen Gottes nicht ausblieb, wurden erinnert. So hatten manche Götter Geschichte mit den Menschen. Aber ein Gott, den man sich wie einen Menschen vorstellte, musste auch andere Geschichten haben. So ein Gott konnte Menschen auch besuchen, wenn sie ihn nicht anriefen oder erwarteten. Er konnte sich mit anderen Göttern streiten oder beraten. Er, das ist schon falsch. Wenn man sich Götter nach menschlichem Muster vorstellte, mussten sie das grundlegendste Merkmal des Menschen teilen, die Geschlechtlichkeit. Es gab Göttinnen und Götter. Wenn Römer einmal überhaupt nicht wussten, mit welchem Gott sie es in einer schwierigen Situation zu tun hatten, schlossen sie Missverständnisse oder Beleidigungen aus, indem sie die Formel »Seist du Gott oder Göttin« verwendeten. Geschlecht aber hat Konsequenzen. Wo Geschlechtlichkeit ist, gibt es auch Liebschaften und Freundschaften, Ehebruch und Vergewaltigung. Und auch das konnte Folgen haben. Waren die Götter auch unsterblich, so mussten sie deswegen nicht ungeboren sein. Kinder wurden gezeugt und verschlungen, wurden groß oder blieben Kind. Verwandtschaftsverhältnisse konnten nicht nur bei den Menschen allerhand erklären oder provozieren. Das Privatleben der Götter, das war nicht nur ein beliebtes Feld für Spötter, sondern auch für Gesellschaftstheoretiker. Zeus und Hera, das Ehepaar an der Spitze der griechischen Götterwelt, boten ein Musterbeispiel, um über Geschlechterdifferenzen nachzudenken. Vor allem die griechische Kultur bot Gelegenheiten, solches Nachdenken öffentlich zu machen. In der hier erfundenen Bauform und Institution Theater, in Traditionen von Dichtung und Gesang. Die dem frühgriechischen Dichter Homer zugeschriebenen homerischen Hymnen waren Muster, um ganze Götterbiografien zu entwickeln. Förmlich Gebete, keine Erzählungen, zielten sie auf die Überredung der angesprochenen Gottheit, indem sie diese an ihre früheren Taten erinnerten. Die Frömmigkeit des oder der kollektiv Bittenden wurde unter Beweis gestellt, indem diese ihr Wissen über die Gottheit beginnend mit der Herkunft vorführten. Was aber nun ist ein Mythos? Ein Mythos ist eine Geschichte, eine Erzählung, eigentlich bloß nimmt man das Wort, eine Äußerung. Die griechische Begriffsgeschichte prägt zuerst die lateinische und dann die neuzeitliche Aufnahme des Wortes. Woran dachten diese Schriftsteller und Denker des 5. und 4. Jahrhunderts vor Christus? Aristoteles dachte in seiner Poetik einfach an den Inhalt, die Handlung solcher Erzählungen. Herodot und Thukydides, die Väter der europäischen Geschichtsschreibung, engten den Begriff ein, um ihr eigenes Schreiben von dem Verfassen von Mythen abzusetzen. Mythos und Geschichte, Singular, wurden Gegenbegriffe. Damit war Mythos noch keine Lügengeschichte, aber doch eine Erzählung, deren historischer Wahrheitsgehalt nicht zu überprüfen war. Wo andere Informationen fehlten, konnte man auf solche Geschichten verweisen, aber hütete sich zu behaupten, dass es tatsächlich so gewesen sei. Platon verfolgte eine andere Linie. Er setzte dem Mythos den Logos entgegen. Auch dieser Gegensatz klingt heute schärfer, als er damals war. Ein Logos oder mehrere Logoi waren auch zunächst Äußerungen, Darstellungen, in manchen Fällen sogar Geschichten. Das konnte sich auch auf Götter oder religiöse Dinge, etwa den Sinn von Ritualen, beziehen. Aber auch hier gab es, wie bei den Historikern, eine Interessensgruppe, die ihr eigenes Tun mit Hilfe dieses Begriffs neu zu bestimmen suchte. Schon für die vorsokratische Philosophie war der Logos zu einem Schlagwort für das Argumentieren, für das rationale Argument geworden. Wollte man dagegen mit Mythen argumentieren, musste man sie deuten, auslegen. Ansonsten blieben es einfach Geschichten ohne rational überprüfbaren Wahrheitsgehalt. Manche Verfasser von Rednerlehrbüchern der späteren Zeit gingen sogar noch weiter und verbanden mit dem Unüberprüfbaren sogar das Unwahrscheinliche. Mythen waren damit unglaubwürdige Geschichten. Dennoch, sie wurden erzählt, verbreitet. Das ist auch einer der wichtigsten Ansatzpunkte, Mythen heute zu verstehen. Es sind zunächst einmal traditionelle Erzählungen. Aber warum wurden sie traditionell, das heißt immer wieder erzählt? Weil sie etwas bedeuten. Diese beiden Definitionselemente erlauben viele Erzählungen in vielen Kulturen, gerade auch solchen, die das Wort Mythos nicht benutzen, als Mythen zu verstehen und so miteinander vergleichbar zu machen. Dabei verweisen beide Elemente aufeinander. Die Bedeutsamkeit führt zur Wiederholung, zur Tradierung der Erzählung. Und umgekehrt kann die tradierte, die geläufige Erzählung dazu benutzt werden, immer wieder neue Sachverhalte zu illustrieren oder Probleme zu beleuchten. Sie wird mit Bedeutung aufgeladen. In Gesellschaften ohne oder mit eingeschränkter Schriftlichkeit ist das eine Überlebensvoraussetzung für Erzählungen. Wenn Schrift aber dann nicht nur für Abrechnung und Königslisten zur Verfügung steht, sondern auch für Mythen, können sich selbst solche Erzählungen halten, die ihre aktuelle Bedeutung verloren haben, nur für wenige ursprüngliche Adressaten interessant waren. Dann stellt sich späteren Leserschaften die Aufgabe, alte Bedeutung zu entschlüsseln oder neue zu erfinden. Nicht alle traditionellen Erzählungen können als Mythen angesprochen werden. Ein Grenzfall ist die Geschichte von Psyche und Amor bzw. Cupido, und das gibt mir Gelegenheit, selbst einmal zu erzählen. Psyche, die jüngste von drei schönen Töchtern eines Königpaars, übertraf nicht nur ihre Schwestern, sondern jedes Menschenmaß an Schönheit. So wurde sie von allen bewundert, ja, wie eine Göttin angerufen und verehrt. Selbst Venus, die Göttin der Liebe, fühlt sich von ihr in den Schatten gestellt. Sie hetzt ihren Sohn auf ihn, Psyche möge sich in den allergemeinsten Menschen verlieben. Inzwischen aber hat Psyches Vater ein Orakel erhalten, das ihn veranlasst, die Tochter zur Hochzeit zu rüsten und auf einer steilen Klippe zu platzieren. Das geschieht. Psyche wird aber nicht in den Tod, sondern in einen Palast hinabgetragen, in dem sie verwöhnt wird und schließlich mit einem unsichtbaren Gatten das Bett teilt. Gegen seinen Willen gelingt es den beiden Schwestern, Kontakt mit Psyche aufzunehmen. Schließlich, als sich durch eine Schwangerschaft Psyches Familienglück bereits zu erfüllen anschickt, gelingt es den beiden, ihre Schwester dahin zu bringen, die Unsichtbarkeit des Gatten ihnen zu gestehen. Aufgehetzt versucht sie ihn mit nächtlichem Licht zu identifizieren und entdeckt den Gottesbegehrens mit seinen Pfeilen. Sie verletzt sich mit dem Pfeil, mit den bekannten Folgen solcher von Cupido verursachten Verletzungen. Sie verletzt ihn mit dem Öl der Lampe. Es kommt zur Trennung und Rückkehr der Psyche in das väterliche Haus. Vergeblich versuchen die Schwestern, Psyches ursprüngliches Glück nachzuvollziehen, stürzen aber beide tödlich von der Klippe. Psyche aber gelingt es mit Hilfe Jupiters, nach langen Wanderungen sich mit Cupido wieder zu vereinen. Venus wird umgestimmt, in aller Pracht wird Hochzeit gefeiert. Was wir vor allem aus den Büchern 4 bis 6 der Metamorphosen des Apuleius kennen, und Sie merken, welche Form der Verdichtung ich hier gewählt habe, kommt uns seltsam bekannt vor. Es geht nicht um die auch sonst bekannte Psyche oder eine wichtige Episode aus dem Wirken des Gottes, dessen Name Begierde heißt. Auch, dass das gemeinsame Kind am Ende Wonne, Voluptas, durchaus im sexuellen Sinne gemeint heißt, ist nicht wirklich wichtig. Was die Geschichte vorantreibt, sind einzelne Motive. Die Dreizahl der Schwestern, wie bei Frau Holle, der Gegensatz von guten und bösen Schwestern, die schließlich gelingenden drei Versuche, die Gattin zur verbotenen Aussage über den Gatten zu drängen, zum Versuch, seine Identität festzustellen, die erzwungene Trennung der Liebenden. Eine leichte Erzählung und Altweibergeschichte nennt Apuleius das. Wir nennen das üblicherweise Märchen. Was hier zählt, sind die Motive und ihre Moral. Die Personen sind fast beliebig. Zumindest in den beiden letzten Punkten berührt sich das Märchen mit der Fabel, die dasselbe in tierischer Gestalt zu erreichen sucht. Aber Märchen und Mythen liegen soweit nicht auseinander. Sie teilen das Merkmal der traditionellen Erzählung. Dieselbe Zeit, die die Brüder Grimm deutsche Märchen sammeln ließ, eröffnete auch einen neuen Blick auf die antiken Mythen. Auch hier versprach die Traditionalität, Aufschluss über den Volksgeist zu geben, aus dem heraus sie entstanden waren. Dem frühen 19. Jahrhundert wurde es wichtig, aus welcher Landschaft, aus welchem Stamm die Erzählung kam. Was antike Mythologie gewesen war, begann sich in griechische und römische Mythen zu scheiden. Eine andere Abgrenzung des Mythos ist problematischer, nämlich die von den Legenden. Das hängt mit dem Begriff der Legende selbst zusammen. Legenda heißen im kirchlichen Latein des Mittelalters zu lesende Texte. Das bezieht sich außerhalb des Kanons biblischer Texte auf ganz genau bestimmte Anlässe im christlichen Gottesdienst wie im klösterlichen Leben. Gelesen wurde bei Tisch wie in Versammlungen im Kapitelsaal. Aber nicht nur Kapitel der Klosterregeln kamen zur Verlesung. Von großer Bedeutung waren Geschichten von Heiligen, Teile oder ganze Lebensbeschreibung von Märtyrern, Jungfrauen, Bischöfen oder heiligmäßig lebenden Mönchen, ihre oft zahlreichen Wunder und ihr Tod. In der neuzeitlichen Forschung hat sich daraus ein Begriff Legende entwickelt, der erfundene Erzählung mit historischem Kern zusammenfassen will. Inhaltlich entspricht das dann dem Begriff der Sage, aber Sage betont mündliche Überlieferung, Legende die Schriftlichkeit. Tatsächlich haben sich diese Unterscheidungen nicht als hilfreich erwiesen. Die Legenden stellen historische Berichte neben fiktive Erzählungen über historische Personen und Heiligenviten, in denen nicht einmal der Heilige historisch ist, ohne dass sprachliche Unterschiede oder funktionale erkennbar wären. Es sind Ergebnisse mühsamer historischer Forschung, die das eine vom anderen trennen oder wenigstens die unterschiedlichen Grade der Wahrscheinlichkeit zu bestimmen versuchen. Dass wir Heiligengeschichten als Legenden, antike Heroengeschichten als Mythen bezeichnen, ist eine Konvention, die nicht mehr hilfreich ist. Sie verhindert, das Gemeinsame zu sehen, das Gemeinsame auf beiden Seiten, die Fiktionalität, das Erfundene, die Historizität, die nachweisbaren Elemente und vor allem die Ähnlichkeiten in den sprachlichen Formen und den Anlässen. Auch Mythen waren Legenden, waren Texte, die bei religiösen Anlässen vorgetragen, rezitiert oder gar aufgeführt wurden. Das lenkt den Blick auf den Inhalt. Fast alles konnte zum Gegenstand von mythischen Erzählungen gemacht werden. Überblickt man die griechischen Mythen, so weisen sie sicher einige Schwerpunkte auf. Die Entstehung der Welt, Kosmogonie und der Götter, Theogonie, war einer von ihnen. Die Texte, die wir darüber haben, sind sehr unterschiedlichen Charakters. Hesiod versuchte etwa am Ende des 8. oder zu Beginn des 7. Jahrhunderts vor Christus eine Systematik zu erstellen, die ebenso komplex wie vage war, aber immerhin Raum für einige hundert Gottheiten bot. Das ließ Raum für weitere Anknüpfungen, die unterschiedlichen Zwecken dienen konnten, bis hin zur Frage, wie auch Menschen zu Göttern werden können. Götterbiografien spielen eine vergleichbare, nicht übermäßige Rolle. Wichtig waren Verwandtschaftsverhältnisse und Geburtsorte. Lokalpatriotismus spielte hier eine wichtige Rolle. Über die Vielzahl der Geburtsorte des Zeus machten sich antike Philosophen lustig. Dass die Kreter nicht nur den Geburtsort, sondern auch das Grab zeigen konnten, irritierte denjenigen, der den Begriff des Unsterblichen konsequent weiterdachte. Die Masse griechischer Mythen konzentrierte sich auf die Zeit des Trojanischen Krieges und die in unklarer Chronologie unmittelbar vorangehenden Generationen. Es war das Eingreifen der Götter in die Menschenwelt und der Aufstieg von Menschen in die Götterwelt, die das größte Interesse fanden. Kriegerische Großereignisse wie der Zug der Sieben gegen Theben oder der 10-jährige Feldzug der Achaier gegen die Trojaner gaben einer Vielzahl von Handelnden und Geschichten Platz. Als Mobilisierung von ganz Griechenland erlaubten diese Mythen ebenso unterschiedliche Orte und Stämme wie zahllose Göttinnen und Götter in die Geschichten einzubinden und so zu koordinieren. Gründungsmythen von Städten bildeten eine weitere Schicht. Sie verbanden sich über die handelnden Götter und Heroen mit weiteren Erzählkreisen, aber zielten vor allem auf den einzelnen Ort, verhalfen seinen Bewohnern zu einem würdigen Platz in der griechischen Welt. Götter und Heroen, das verlangt nach einem kurzen Exkurs. Schon in den frühen Versuchen griechischer Literaten, Mythen und mythologische Inhalte zu ordnen, wurden Götter und Heroen strikt unterschieden. Heroen sind Sterbliche, Götter Unsterbliche. In den Epen des Homer sind die Heroen die kämpfenden Menschen, klar abgesetzt von den nur gelegentlich von ihren Sitzen her eingreifenden Göttern. Aber nicht jeder Mensch ist schon Heros. Die Bezeichnung kommt in diesen Texten den großen Menschen zu. Oft handelt es sich um Halbgötter mit einem göttlichen Elternteil. Größe kann sich aber auch im Kampf, in der Lebensführung erweisen. Der Mensch stirbt, er hat ein Grab, bleibt aber über den Tod hinaus machtvoll, wird wie ein Gott verehrt, unter sie aufgenommen. Diese literarischen Unterscheidungen scheinen auf eine religionsgeschichtliche Entwicklung zu reagieren, die nur wenig älter ist. Heroenkulte lassen sich seit dem 8. Jahrhundert vor Christus nachweisen. Im Zuge der Stadtgründung dieser Epochen wurden neue göttliche Gestalten erfunden, wurden Kulte für ganz ortsspezifische Gottheiten eingerichtet. Diese Kulte schlossen sich an Gräber von Gründern, an alte Traditionen echter Götter oder neue Importe an. In seinen Formen ist der resultierende Heroenkult äußerst vielfältig und oft nicht vom Götterkult zu unterscheiden, ja, diese Unterscheidung sinnlos. Das gilt für die Gestaltung der Kultstätten, die richtige Tempel einschließen können, wie für die Kultform, die auch und sogar verbreitet das übliche Tieropfer mit anschließendem Bankett beinhalten. Der Wunsch der Texte, Ordnung zu schaffen, nimmt darauf keine Rücksicht. Solche Figuren werden konsequent als ehemalige Menschen geschildert. So entstandene Heroen können dann auch in der Form der Erzählung auf Wanderschaft gehen, können in dem Ergebnis andernorts zu Empfängern von Kult werden. In den großen Erzählungen und Systematisierungen, der Fahrt der Argonauten, Sieben gegen Theben und dem Trojanischen Krieg finden sie Platz und erlangen so gesamtgriechische Bedeutung. In diesen Formen lernte man die griechischen Heroen auch in Italien kennen. Aber Heros blieb im Lateinischen ein Fremdwort, wurde nicht zu einer eigenen Klasse mythischer Gestalten. Für die Römer der republikanischen Zeit umfassten die Worte Dei oder Divi alle Arten von Göttern oder Vergöttlichten. Dass die vergöttlichten Kaiser dann immer Divi genannt wurden, war eine Entwicklung der Kaiserzeit, die dem im ersten Jahrhundert vor Christus geäußerten Vorschlag Cicero, gerade diesen Begriff für die alten Götter zu reservieren, glatt widerspricht. Und das zeigt, wie vage die Unterscheidung ist. Der Blick auf Rom kann auch noch anderweitig vertieft werden. So wie sich die Mythen der aus zahllosen Städten, den Poleis bestehenden, aber eine Sprache, viele Erzähltraditionen und große Feste wie die Olympischen Spiele teilenden hellenischen Welt von den Mythen der altorientalischen Reiche absetzten, unterschieden sich die Gegenstände römischer Mythen von den griechischen. Sie konzentrieren sich viel mehr als diese auf die Geschichte und unmittelbare Vorgeschichte einer einzelnen Stadt, der Stadt Rom und Latiums. Aber die politischen Verbände Roms und Griechenlands hatten kein Monopol auf die Mythenproduktion. Zunehmend traten religiöse Gruppen auf, die neue Mythen mitbrachten und hervorbrachten. Juden mit einer schon lange schriftlich fixierten Erzählwelt, Anhänger der Göttin Isis, die Texte aus dem Ägypten der Pharaonen wie der hellenistischen Ptolemäer importierten und weitererzählten, Mithras-Anhänger mit Erzählungen, die persische Motive mit philosophischer Spekulation kombinierten, Christen schließlich, die Geschichten eines jüngst hingerichteten Juden aus Syrien, Palästina und mit Blick auf dieses Muster immer neue Geschichten von Verfolgten fast der eigenen Gegenwart erzählten. Wenn nun Mythen so dicht an der Gegenwart angesiedelt werden können, wie im letzten Beispiel anklang, wird eine einfache, aber verbreitete Unterscheidung hinfällig. Mythos ist nicht einfach die unerreichbare Vor- oder Urgeschichte. Aber wie soll man das Verhältnis von Mythos und Geschichte bestimmen? Mircea Eliade, der bedeutende rumänische Religionswissenschaftler, hatte die mythische Zeit als eine große Projektionsfläche außerhalb jeglicher historischer Zeit verstanden. In jener Zeit, in illo tempore, war die Welt noch heil, wurden die Rahmenbedingungen menschlichen Daseins und Glücks formuliert. Von jener Zeit zu erzählen, sie in Ritualen zu vergegenwärtigen, sich selbst so in sie hineinzustellen, ist der einzige Weg dorthin zurück. Das, so Eliade, leiste Religion. Eliade hat sich auf einen wichtigen Funktionsmechanismus von Mythen hingewiesen. Für die antiken Mythen und die Frage des Endes der mythischen Zeit ist das aber nur eingeschränkt hilfreich. Das Ende der mythischen Zeit ist für Griechen kein inneres Merkmal der Gattung Mythen. Die Grenze wird von außen bestimmt. Wie weit gelingt es der neuen Form menschlichen Nachdenkens über die Vergangenheit, nämlich der Geschichtsschreibung, zurückzukommen? Die Scheide bildet schließlich der Trojanische Krieg, dessen Historizität für die Antike außer Zweifel stand. Herodot setzte ihn 8 Jahrhunderte vor seine Zeit, also in die Mitte des 13. Jahrhunderts vor Christus, Eratosthenes, ein Forscher des 3. Jahrhunderts vor Christus, datierte ihn auf 1184-83 vor Christus. Derselbe Eratosthenes, der auch die Chronologie der Olympiaden, die 776 einsetzen, sicherte. Offensichtlich ist die Wahl dieses Zeitpunktes willkürlich, nicht zuletzt bestimmt vom Willen, die griechische Anwesenheit und Herrschaft an der kleinasiatischen Küste als geschichtliches Faktum zu behandeln. Faktisch boten die vorhandenen Überlieferungen kaum Möglichkeiten, die dunklen Jahrhunderte bis zur Formierung und schnellen Expansion der griechischen Städte seit dem 8. Jahrhundert zu überbrücken. Hier weiß erst die heutige Archäologie und Sprachwissenschaft mehr über die Ausmaße tatsächlicher Kontinuität. Für den gewählten Zeitpunkt sprach auch die von Hesiod formulierte Theorie, dass das gewaltige Schlachten des Trojanischen Krieges das Ende des Zeitalters der Heroen gebildet hätte. Für die griechischen Mythen galt, dass sie vor allem die Ereignisse der Zeit bis zum Trojanischen Krieg behandelten. Hier handelten Menschen, Heroen und Götter in engstem Kontakt miteinander. Schon für römische Mythen lässt sich dieses Schema nicht übertragen. Wo wir römische Chronologien seit dem 2. Jahrhundert vor Christus sehen können, setzen diese immer schon griechische Chronologien voraus. Die Datierung der Gründung Roms erfolgt unter Bezugnahme auf den Fall Trojas, ist, wenn Sie so wollen, ein Datum der griechischen Geschichte. Für eine Trennung von Mythologie und Geschichte spielt das somit keine Rolle. Während am Ende des 1. Jahrhunderts vor Christus der augusteische Geschichtsschreiber Livius Skepsis gegenüber den Gründungsgeschichten äußert, führt sein griechischer, aber ebenfalls in Rom schreibender Zeitgenosse Dionysius von Halikarnassos diese Periode in allen Details aus. Christlich-jüdischen Geschichtsschreibern gelingt es wenige Jahrhunderte später, eine historische Chronologie der Welt bis zu Abraham oder gar zur Schöpfung zurückzuführen. Eines aber teilen alle diese Chronologien. Sie rechnen mit einer sehr kurzen Zeit von der Weltentstehung, wenige Jahrtausende vor der eigenen Zeit. Das unterscheidet sie deutlich von den gewaltigen Fristen asiatischer Geschichtsvorstellungen. Der Graben zwischen Mythos und Geschichte ist in dieser antiken Optik kein prinzipieller, sondern ein gradueller. Für manche Geschichtsschreiber lag die mythische Zeit vor der geschichtlichen und Sicheres lässt sich über Erstere nicht sagen. In der Einleitung zu seiner Geschichte Roms unterschied Livius zwar die Epoche, als an Rom noch gar nicht zu denken war, und die unmittelbare Vorgeschichte Roms von der eigentlichen Stadtgeschichte, die sein Gegenstand ist. Aber das ist ein bloßes Quellenproblem, dass für diese Zeiten eher Fiktionen als Dokumente vorliegen. Auch für die frühe historische Zeit der Stadt muss es akzeptiert werden, dass ihre Geschichte durch die Einbeziehung von Göttern an Erhabenheit gewinnt. Das Problem reicht aber weiter. Auch wenn die römische Geschichtsschreibung die Zeit nach der Gründung als historisch annahm und wir ihr darin bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts gefolgt sind, kritische Geschichtsschreibung käme kaum über das späte 4. Jahrhundert vor Christus hinaus. Vieles von dem, was für die Zeit zwischen dem später errechneten Gründungsdatum 753 und dem Beginn schriftlicher Aufzeichnungen am Ende des 4. Jahrhunderts erzählt wird, ist Fiktion. Es sind aber gerade Episoden aus dieser Epoche, die von römischen Rednern auf dem Platz der Volksversammlung wie vor Gericht angeführt werden. Es sind gerade Episoden aus dieser Epoche, die das Selbstverständnis dessen ausmachen, was Römer zu sein heißt. Und es sind gerade Episoden aus dieser Epoche, die das grundlegende Funktionieren der aufeinanderfolgenden römischen Republiken, angesichts der vielen Verfassungsbrüche kann man kaum von einer Republik sprechen, illustrieren. Mythen und klassische Geschichtsschreibung teilen vor allem das Merkmal, dass sie Erzählung sind. Erzählungen bringen Personen und Ereignisse in Verbindung, lassen Ereignisse aus dem Handeln von Personen hervorgehen. Erzählen erzeugt Zeit, erzeugt eine Abfolge von Handlungen und Ereignissen, die vorher und nachher unterscheiden lassen. Mythen wie Geschichtsschreibung erzählen in der Regel nicht aus der Ich-Perspektive. Der allwissende Erzähler weiß, was die unterschiedlichen Handelnden zusammenführt, steht über den Dingen. Das erzeugt Abstand und Autorität. Auch der historische Erzähler will eine glatte Geschichte erzählen, eine glaubhafte und schöne. Er erfindet Reden, wie sie gehalten worden sein könnten. Nur selten diskutiert er Alternativen, aber das tun kritische Mythenerzähler wie Kallimachos und Ovid auch. Erst die Geschichtsschreibung des Bischofs Eusebius zitiert und diskutiert umfangreich Dokumente und die Identität von Briefschreibern. So bleibt vor allem ein Unterschied: Die Geschichtsschreibung kennt Vorzeichen, aber handeln müssen die Menschen selbst. Das nimmt ihnen kein Gott ab. Im Mythos handeln zumal die Götter. Nicht alle Mythen beschäftigen sich mit der Weltgeschichte oder auch nur großen Göttern. Ein Beispiel bietet ein römischer Dichter augusteischer Zeit, Properz. In einer kurz nach 16 vor Christus veröffentlichten Sammlung von Gedichten, die er unter das Motto Kulte und Festtage stellte, berichtete er Folgendes: Herkules trieb einmal seine Rinder zum römischen Hügel Palatin. Ein einheimischer Dieb, Kakus, stahl sie ihm, indem er sie rückwärts, um das Versteck zu verbergen, in eine Höhle trieb. Gebrüll verriet ihn, Herkules erschlug ihn. Auf dem Rindergefilde, wohin letzterer seine Herde getrieben hatte, packte ihn Durst. Ein schattiger Hain versprach Erfrischung, doch verweigerten ihm die hier spielenden Mädchen den Einlass. Zutritt für Männer verboten. In einer selbst wiederum mit mythischen Beispielen, etwa der Göttin Juno, gespickten länglichen Rede erbat Herkules Eintritt, doch blieb er bei der zuständigen Priesterin ohne Erfolg. Das wurde ihm zu viel. Gewaltsam erzwang er sich Zutritt. Aber er stillte nicht nur den Durst. Vielmehr errichtete er einen sehr großen Altar aus Dank für die wiedergefundene Rinderherde und versah ihn mit der Auflage, dass ihn kein Mädchen je verehren dürfe, um so seinen Durst auf ewig zu rächen. Was in dieser Erzählung, die im Original nun kaum länger ist als mein Bericht, passiert, ist ziemlich offensichtlich. Dicht bei dem am Tiberufer gelegenen römischen Rindermarkt befand sich eine Ara Maxima, ein größter bzw. sehr großer Altar genannter Kultplatz, an dem Herkules verehrt wurde. Hier weihten erfolgreiche Kaufleute oder Generäle einen Zehnten ihres Gewinns oder ihrer Beute, hier brachten römische Magistrate wichtige Opfer dar. Der Ausschluss von Frauen von diesem Kult war erklärungsbedürftig. Der Mythos liefert einen Grund, eine, wie es lateinisch heißt, causa, griechisch ein Aition. Darin liegt das Interesse des Textes. Man bezeichnet solche Texte als aitiologische Mythen. In der Form einer Erklärung erklären sie, warum etwas so ist, wie es ist. Das, was ist, ist etwas Gewordenes, oft unter dem Einfluss der Götter Gewordenes. Solche Texte waren verbreitet. Oft konkurrierten mehrere Erklärungen für dieselbe Sache, eine geografische Besonderheit, eine kulturelle Einrichtung. Nicht alles muss stimmen. In der Erzählung dankt nicht Herkules sich selbst für die Wiederbeschaffung, das heißt, der Adressat des Kultes müsste gewechselt haben. An diesem Detail ist der Dichter nicht interessiert. Als einer, der sich seinen Namen mit Liebesgedichten gemacht hat, ist die Konzentration auf den Gegensatz der Geschlechter für ihn viel interessanter. Das macht die Benutzung solcher Texte nicht immer einfach. Denn Gerade solche Texte sind oft die einzige Grundlage, einen Kult zu rekonstruieren. Wir müssen dem Dichter glauben, dass er eine tatsächlich vorhandene Regel über den Ausschluss von Frauen erklären wollte und sie nicht einfach aus erzählerischen Gründen erfand. Lassen Sie mich mit einer grundsätzlichen Frage zum angekündigten dritten Teil kommen. Glaubten die Griechen an ihre Mythen? Diese Frage stellt der französische Altertumsforscher Paul Vane in einem Buch gleichen Titels. Vanes erstes Anliegen war es zu zeigen, dass wir eine solche Frage nur missverstehen können. Unsere Wahrheiten sind andere als die Antiken. Wenn wir von Glauben sprechen, kontrastieren wir das mit Begriffen wie Naturwissenschaft, Evolution oder rationaler Erkenntnis und meinen mit letzterer vielleicht die in Großorganisationen wie Universitäten oder Akademien etablierte Wissenschaft. Solche Kontrastbegriffe besaßen auch die Griechen, aber es waren andere, Mythos und Logos, Mythos und Geschichte etwa. Zweitens, für die Griechen war die Wahrheitsfrage nicht die Frage, die ihnen beim Hören von mythischen Erzählungen als erste einfiel. Klingt es gut? Ist es stimmig erzählt? Ist der hier und jetzt entscheidende Punkt getroffen, der überhaupt den Anlass zur Erzählung geboten hatte? Ein Rechtsstreit? Ein Versöhnungsversuch? Ein moralisches Problem? Ein eingespieltes Ritual, das es aufs Neue interessant zu machen galt? Wollte man darüber reden? Bot die Rhetorik, die Lehre der Redekunst, ein immer ausgefeilteres theoretisches Gerüst und Vokabular? Ein Diodor wirbt selbst innerhalb seines Geschichtswerkes darum, das Handeln heroischer Personen auch in entsprechender Größe nicht nach den Regeln von Alltagswahrscheinlichkeiten darzustellen. Und noch ein dritter Punkt war Vane wichtig. Menschliche Überzeugungen sind nicht stimmig, nicht konsistent. Wir hören in einem Moment gern, was wir in einem anderen als Unsinn entlarven könnten oder sogar tun. Wir denken anders über Politik, wenn wir einen Verdienstorden umgehängt bekommen und der Lobesrede auf uns beiwohnen. Anders, wenn wir eine große Versprechung auf einem Wahlplakat sehen. In Vanes Buch wird das als Balkanisierung der Köpfe bezeichnet. Hinzu tritt das Fehlen von Massenkommunikation. Sie sehen, wie alt das Buch ist. Die kritischen Überlegungen weniger Philosophen wurden in der Antike kaum zu Alltagswissen oder nur ganz allmählich und zeitweise. Gegen die institutionelle Übermacht der Inszenierung des Mythos an Bauwerken und in Statuenform, in Theatern und Liedern bei Volksfesten, kommen die philosophischen Entwürfe, die die Vielzahl der Götter durch die Einzahl oder allenfalls Vierzahl erster Prinzipien ersetzen, kaum an. Und einsichtiger waren diese Entwürfe, so müsste man Vane vielleicht ergänzen, allemal nicht. Dennoch, die Mythen waren nicht alternativlos. Mythenkritik begleitet den Mythos von Anfang an. In gewissem Sinne ist jede neue mythische Erzählung Kritik an vorangehenden Versionen, scheidet Wesentliches vom nun als unwesentlich Erachteten, korrigiert, unterdrückt, erfindet. Gerade die Versuche Hesiods und der homerischen Epen, große Mengen mythischer Stoffe in ein stimmiges Schema oder einen stimmigen Ereignisablauf, in geordnete verwandtschaftliche Verhältnisse und zeitliche Abfolgen zu bringen, sind interne Mythenkritik. Neben die interne tritt aber schon bald im 6. Jahrhundert vor Christus eine grundsätzlichere externe Kritik. Die griechische Naturphilosophie stellt eine erste grundsätzliche Absage dar, so stark sie sich auch selbst mythischer Redeweisen bediente. Direkte Polemik gegen Mythen findet sich dann bei Xenophanes von Kolophon am Ende des 6. Jahrhunderts, Zitat, alles haben den Göttern Homer und Hesiod angehängt, was nur beim Menschen Schimpf und Tadel ist, stehlen und Ehebrechen untereinander betrügen. Aber die Kritik gilt nicht nur den Moralvorstellungen. Zitat: Doch wähnen die Sterblichen, die Götter würden geboren und hätten Gewand und Stimme und Gestalt wie sie. Doch wenn die Ochsen und Rosse und Löwen Hände hätten oder malen könnten mit ihren Händen und Werke bilden wie die Menschen, so würden die Rosse rossähnliche, die Ochsen ochsenähnliche Göttergestalten malen und solche Körper bilden, wie jede Art gerade selbst ihre Form hätte. Erde und Wasser bildet nach ihm die Grundlage von allem. Das Meer reicht aus, um die Entstehung von Wolken, Winden und Strömen zu erklären. Dafür bedarf es keiner Vielzahl von Göttern. Ergänzt wird das durch die Kritik der Historiker seit Hekataios von Milet, einem Zeitgenossen des Xenophanes, der schlicht feststellt, dass die mythischen Erzählungen mannigfaltig und lächerlich seien. Thukydides am Ende des 5. Jahrhunderts schließt freilich in seine Kritik der Tendenz der Dichter, alles aufzuschmücken, gleich seine historiografischen Vorgänger ein, die das Vergnügen zuzuhören über die Wahrheit stellten. Dieses Repertoire an Mythenkritik reicht für die gesamte Antike bis hin zur christlichen Polemik aus. Aber zur gleichen Zeit, schon im 6. Jahrhundert, hatten sich von philosophischer Seite auch andere Töne in die Diskussion der Mythen eingemischt, die diese in einem positiveren Licht erscheinen ließen. Theagenes von Rhegion las die Kämpfe der homerischen Götter als Aussagen über den Widerstreit der Elemente, Hephaistos das Feuer, Poseidon das Wasser, Artemis der Mond, Hera die Luft. Diese Form der Interpretation wird seit der Antike als Allegorese bezeichnet. Systematisch arbeiteten die antiken Mythenerzähler so die Unterstellung mit dem Ersatz von natürlichen Elementen und Kräften durch Götternamen. Schon wenig später wird das sogar auf menschliche Akteure bei Homer ausgedehnt. Voraussetzung solcher Mythenrettung war, dass die Mythen gerettet werden mussten. Es sind nicht irgendwelche Texte, die solche Behandlung erfahren. Offensichtlich hatten die Epen eines Hesiod und Homers am Ende des 6. Jahrhunderts eine hohe Bedeutung erlangt. Im Kult wie im Selbstverständnis vieler Griechen waren sie nicht mehr wegzudenken. Sie waren gewissermaßen kanonische Texte geworden, selbst Maßstab für weitere Gestaltungen. Ein solcher Text bot Angriffsziel für Spott und Kritik, aber war es auch wert, verteidigt zu werden. Die allegorische Deutung verlegte die entscheidende Bedeutungsebene. Nicht mehr das Handeln der Gestalten, ihr Kämpfen und Streiten war das Wichtigste. Da gab es Widersprüche, Anstößiges. Aber das hatten die Dichter gar nicht sagen wollen. Und genau das deckt die allegorische Deutung auf. Ihre Gleichung bezog sie dabei oft aus bloßen klanglichen Ähnlichkeiten. Erst die Stoiker entwickeln seit dem 3. Jahrhundert vor Christus eine Etymologie, die nach dem Ursprung dieser Wörter forschte. Neben das Interesse an einer naturkundlichen Deutung traten bald auch moralische Deutungen. Sie fragen nicht nach einer Kodierung von naturwissenschaftlicher Erkenntnis in Form von Erzählungen über Götter, sondern nach der Nutzanwendung für das eigene Verhalten. Welche Regel will der Mythos seinen Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben? Wenn die Danaiden, die ihre frisch angetrauten Ehemänner ermordet hatten, in der Unterwelt Wasser in Sieben tragen müssen, ist das in einer solchen Deutung nicht einfach nur eine besonders ermüdende und endlich andauernde Strafe. Vielmehr ziele eine solche Geschichte auf ein besonnenes Leben, das sich durch Mäßigung auszeichne. Auf solche Deutung kann schon Platon Bezug nehmen, sie dürften bereits im 5. Jahrhundert entwickelt worden sein. Erwähnt werden muss aber noch eine dritte Deutungslinie, die rationalistische. Was in den Mythen in der Gestalt von Göttern oder Heroen erscheint, das waren eigentlich Menschen. Ihr prominentester Vertreter ist Paleifatos, ein Schüler des Aristoteles im 4. Jahrhundert vor Christus. Seine unglaublichen Geschichten sind nur in einem Auszug erhalten, lassen aber die Methode klar erkennen. Die Skylla, die die Schiffe des Odysseus bedroht haben soll, die war kein gefährliches Mischwesen, sondern der Name eines Piratenschiffes. Europa wurde nicht etwa von einem Stier entführt, sondern von einem Kreter, der diesen Namen Stier trug und sie nach dem Sieg als Kriegsgefangene verschleppte. Pandoras Büchse war die einer reichen Frau, die die weiße Schminke erfunden hat. Medea war keine Mörderin und Giftmischerin, sondern entdeckte Pflanzenfarben und die heilsame Kraft des Dampfbades. Dass ein alter Mann namens Pelias bei seiner Benutzung starb, war lediglich ein Betriebsunfall. In gewissem Sinne wendet dieser Theoretiker nur jene Methode an, derer sich die Historiker im Umgang mit der Frühgeschichte bedienten. Der Kern der Erzählung stimmt, aber im Detail war doch alles anders. Mythen sind, ich hoffe, das ist deutlich geworden, durchaus ein Gegenstand der Religionswissenschaft, aber eine einzige Disziplin reicht bei weitem nicht aus, das Phänomen der traditionellen Erzählung selbst für die Antike zu erschöpfen. Mythen sind ein kultureller Knotenpunkt, an dem sich religiöse Praxis und Reflexion, politische Semantik und Geschichtsbild, Mediengeschichte und alltägliche Lebenswelt überschneiden. Das macht die Beteiligung von Philologie und Archäologie, von Philosophie und Theologie, von Altorientalistik und Arabistik an dieser Ringvorlesung so wichtig. Die Gegenwart hat mit ihren schnellen Medien und Bildern viele kurzlebige Alternativen zu mythischer Kommunikation im Sinne der Götter- und Heroengeschichten geschaffen. Aber ich vermute, dass wir heute eher noch mehr Erzählungen konsumieren als die alten. Bei 100 Minuten täglichen Fernsehkonsums schon 3- bis 15-Jähriger, die neuesten Werte, und einer nach Zehntausenden zählenden alljährlichen Romanproduktion in Deutschland kann man ja einmal über eine Ringvorlesung Mythengeschädigte für das nächste Semester nachdenken. Aber dafür wären dann doch andere Disziplinen zuständig. Und bevor ich 100 Minuten spreche, beende ich mein Erzählen lieber. Danke, dass Sie sich dem ausgesetzt haben.
Sie hörten Professor Dr. Jörg Rübke aus Erfurt mit seinem Thema Leistung und Grenze von Mythen in religionswissenschaftlicher Perspektive. Am kommenden Dienstag ist die Göttinger Kulturanthropologin Professor Dr. Regina Bendix zu Gast in der Ringvorlesung. Ihr Vortrag trägt den Titel Woran erkennt man einen Mythos? Kulturanthropologische Narratologie und das Gattungsproblem.